Liebe Gemeinde, es erübrigt sich eigentlich zu sagen, dass ich mich freue, dass ich hier bin bei euch. Aber das kann ich immer wieder sagen und das trifft auch immer wieder neu zu. Also ich bin immer wieder mal gerne hier und habe mich auch gefreut, als Rainer mich gefragt hat, ob ich ab und zu mal bereit wäre. Und ich werde jetzt bis Weihnachten, haben wir schon ein paar Termine abgemacht, immer mal wieder da sein. Für mich ist das so ein Nostalgiemoment. Ich fühle mich dann wieder 10 Jahre jünger. Nee, das ist ja nicht so lange her, dass ich hier war. Aber jedenfalls für mich ist es so eine Zeit, in der ich mich auch sehr wohlfühle, bei euch zu sein. Das Gleichnis, das wir gerade gehört haben vom Haus, das im Sturm entweder steht oder fällt, dieses Gleichnis ist eigentlich sehr überschaubar. Man erzählt es und kann es eigentlich, könnte es jeder sofort mit eigenen Worten sicherlich wiedergeben. Und dieses Gleichnis hat dennoch ein großes Gewicht. Dieses große Gewicht, das dieses Gleichnis hat, das wird einmal schon deutlich an der Stelle, in der es im Neuen Testament zu finden ist. Es steht genau am Schluss der Bergpredigt. Also da, wo Jesus einmal etwas Grundsätzliches über sich, über sein Reich und über die Menschen, die zu seinem Reich gehören, gesagt hat, dort bringt er dieses Gleichnis, um noch einmal deutlich zu machen, und damit fasst er letztlich noch mal alles zusammen, darauf kommt es an. Es kommt nicht darauf an, dass wir als Christen getauft sind, dass wir irgendwie als Christen mitlaufen, sondern es kommt darauf an, und darauf liegt das ganze Gewicht, dass wir einmal einen festen Grund unter den Füßen haben, dass wir weise aufbauen auf diesen Grund und dass wir dem standhalten können, was uns im Leben zugemutet wird. Damit habe ich jetzt schon einmal so einen kleinen Überblick gegeben, wie ich dieses Gleichnis gleich ein wenig für uns entfalten werde. Und ich habe noch einen zweiten Text im Hinterkopf, den ich immer mal wieder zur Sprache bringen werde, der meiner Ansicht nach eine Parallele auch zum Teil bildet. Und zwar, das ist der Text aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 3. Dort heißt es, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus, im Vers 11 heißt es. Und dann geht es weiter in Vers 12. Jeder soll zusehen, wie er auf diesen Grund baut. Und das, diese Überlegungen des Paulus kombiniere ich in der Predigt so ein bisschen mit dem, was Jesus hier sagt über das Haus, das gut auf einem guten Fundament stehen soll. Also zunächst einmal die Grundlage. Die Grundlage, Jesus stellt sich in der Bergpredigt den Menschen vor und sagt, so bin ich, so sieht mein Reich aus, diese Visionen oder diese Gedanken habe ich für euch. Und dann die Frage, was sagt ihr dazu? Seid ihr bereit, mit mir diesen Weg zu gehen? Also letztlich eine Aufforderung zur Nachfolge. Seid ihr bereit, mit mir diesen Weg zu gehen oder nicht? Also letztlich jedes Mal, wenn verkündigt wird, und das gilt ja für jede Predigt, ist man aufgefordert, entweder zu sagen, das möchte ich für mich nehmen, oder man kann auch sagen, nein, danke. Das Wichtige ist bei einer Predigt, und so war es auch bei der Bergpredigt, dass eine Entscheidungsgrundlage da ist, dass man weiß, wozu man Ja oder Nein sagen kann. Und Jesus sagt, wer jetzt zu mir, und er ist ja die Grundlage der Bergpredigt, wer jetzt zu mir Ja sagt, der gleicht einem Menschen, der auf einen vernünftigen Grund aufbaut. Wenn wir im Alten Testament nachschauen, dann sehen wir, dass Jesus sich hier auch am Alten Testament orientiert, insofern am Bild des Felsen. Der Fels, also das Bild des Felsen, wird im Alten Testament 25 Mal erwähnt, und zwar immer wieder als eine feste Grundlage, auf der man sein Leben aufbauen kann. Und der Fels ist stets ein Bild für Gott. Unverrückbar, zuverlässig, unerschütterlich, einfach etwas, was allen Naturgewalten trotzt. Heute wissen wir es besser. Die Alpen werden vom Permafrost zusammengehalten und drohen einzustürzen zum Teil. Aber dennoch hindert das nicht daran, dass man dieses Bild sich merkt und festhält. Und wenn wir so einen richtigen Felsklumpen sehen, gerade hier in der Nähe in Dötlingen oder so liegen ja so große Exemplare rum, dann sieht man, das ist schon was Stabiles. Das hat schon ziemlich Jahre überdauert und auch wenn Unwetter kommen, das hält Stand. Also von daher wird diesem Bild nichts genommen. Jedenfalls im Alten Testament, Gott ist derjenige, auf den wir bauen können. Er ist da und er ändert sich nicht. Wenn du dich auf ihm gründest, wenn du dich bei ihm birgst, das ist die Aussage vieler Psalmen beispielsweise, dann hast du eine zuverlässige Stütze, dann hast du einen zuverlässigen Halt, dann bist du nicht hin und her geworfen im Leben, sondern dann kannst du dein Leben stabil gründen. Und dieses Bild, das greift Jesus auf, wenn er sagt, wer mich und mein Wort annimmt, der hat einen stabilen Grund. Letztlich können wir sagen, ist dazu auch noch zur Rate zu ziehen, zu dieser Stelle, Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus gestern, heute und in alle Ewigkeit. Also die bleibende Grundlage ist Jesus Christus. Und von daher, jetzt sage ich etwas, wo vielleicht manche erschrecken werden, aber ich werde das auch gleich noch wieder ein bisschen erklären. Als Christen sind wir eigentlich Fundamentalisten. Und zwar in dem Sinne, dass wir ein Fundament brauchen. Und dieses Fundament ist Jesus. Das Wort Fundament steht übrigens im lateinischen Text auch im 1. Korinther 3, Vers 11. Ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, das gelegt ist, dass Jesus Christus ist. Und ich denke, jeder, der sich mit Hausbau beschäftigt und so, wird das Wort Fundament auch nicht als negatives Wort hören, sondern er wird sehen, ein gutes Fundament fürs Haus ist etwas ganz Wichtiges. Es sei denn, man möchte gerne das Wände einreißen und das wie im Ahrtal oder so. Die haben vielleicht auch gute Fundamente gehabt, aber jedenfalls, dass es irgendwie dann alles auseinanderbricht. Aber, und jetzt kommt das Aber, warum ist heute, wenn wir von Fundamentalismus reden, so viel Negatives mit im Spiel? Es ist so, dass es leider, und das, der Begriff Fundamentalismus ist ja nicht nur im christlichen Zuhause, sondern auch im Islam gibt es den Fundamentalismus, es gibt im politischen Fundamentalismus, Ökofundamentalismus und so weiter und so fort. Fundamentalismus ist nur dann negativ und ich selber komme ja aus einer Ausbildungsstelle, also meine erste Ausbildung, die zweite auch noch zum großen Teil, waren fundamentalistisch. Wann wird es problematisch mit diesem Begriff? Dann, wenn alles zum Fundament erklärt wird. Das ist das Problem. Die Bibel sagt, es gibt nur ein Fundament, das ist Jesus Christus. Aber die Fundamentalisten im negativen Sinne sagen, alles ist Fundament. Die Kleinigkeiten sind genauso unverrücklich. Man kann über nichts sprechen. Es ist völlig der Fundamentalismus, von dem wir Abstand nehmen als Christen oder Abstand nehmen sollten. Das ist das, man kann über nichts mehr sprechen. Es gibt keine Dinge, die irgendwie zur Verhandlung stehen. Ich habe in meiner ersten Ausbildung das so kennengelernt, dass es Leute gab, die sagten, in der Bibel gibt es keinen Fehler. Die hat in jeder Hinsicht recht. Ob Naturwissenschaft, Medizin, alle Aussagen, die sie macht, sind absolut zuverlässig und unverrückbar. Die Sonne ist klein, der Mond ist kleiner, die Sterne sind winzig und die Erde steht im Mittelpunkt. Das können wir beispielsweise so sehen. Die Erde ist in 24 Stunden erschaffen worden. Also das sind so Menschen, die sagen, das ist alles so geschrieben, so muss man das glauben. Und wenn man das nicht glauben kann, dann ist man daneben. So meint Jesus das nicht. Und das ist ein Fundamentalismus, der dazu führt, dass man die ganze Zeit nur beschäftigt ist, sich über Dinge zu streiten, wo man eigentlich sagt, also das kann gar nicht so sein. Ich war damals erstaunt, ich hatte meine liebe Mühe auch damit, ich hatte mich schon immer von Jugend an fürs Universum interessiert und wusste um diese großen Weiten, die man nicht begreifen kann, Lichtjahre, Entfernungen und solche Sachen. Und dann, dass die Welt geschaffen worden ist, die Sonne, Mond und Sterne nur für uns als Regierung, Tag und Nacht, das hat mir Mühe gemacht. Und dann habe ich beim alten Augustinus, der so 350 bis 420 so gelebt hat in der Zeit, habe ich dann gelesen, ihm hat das auch schon Mühe gemacht. Und er kam dadurch zum Glauben, oder das war für ihn eine ganz wichtige Wegbereitung, dass man sagte, man muss nicht alles wörtlich verstehen. Man kann, es hat auch eine Bedeutung, wenn man das nicht als wörtlichen Bericht nimmt. Und das war für ihn schon vor 1600 Jahren, war das wichtig zu hören, dass dieses, ich sag mal, fundamentalistische, dass man jede Kleinigkeit, an jeder Kleinigkeit festhalten soll, dass das nicht so ist. Gerade wenn ich den biblischen Fundamentalismus, in dem kenne ich mich am besten aus, so ein Stück Revue passieren lasse, dann ist es so, man sagt, die Bibel hat überhaupt, es gibt keinen Irrtum darin. Und das hat Jesus schon gesagt. Die Bibel ist 400 Jahre später entstanden. Die Bücher sind nach und nach geschrieben worden, aber es hat gedauert ungefähr 400 Jahre, bis der biblische Kanon zusammengestellt war. Das war Ende des 4. Jahrhunderts. Und von daher hat Jesus sicherlich über dieses Buch keine Aussage gemacht. Er hat bestenfalls über das Alte Testament Aussagen gemacht und hat gesagt, Gott nimmt nicht zurück von dem, was er gesagt hat. Und das ist, denke ich, etwas Wichtiges, wenn er sagt, kein Tüdel wird davon wegfallen. Aber wichtig ist, dass wir sehen, wir sollen Fundamentalisten sein, insofern, dass wir einen festen Grund haben, auf dem wir unser Leben aufbauen. Aber das heißt nicht, dass wir nicht über viele Fragen, gerade Fragen in Bezug auf Theologie oder Bibel und Naturwissenschaft, dass wir nicht in vielen Fragen auch diskutieren können, verschiedener Meinung sein können. Paulus sagt dazu ganz gelassen an die Korinther, wenn ihr in manchen Fragen verschiedener Meinung seid, dann kümmert mich das insofern nicht. Gott kann euch zurechtbringen, sonst lasst euch gegenseitig stehen mit euren Meinungen. Also das sind alles Dinge, über die man nicht diskutieren kann. Die einzige Sache ist, wenn man sagt, ich bin zwar Christ, aber Jesus ist einer unter ferner Liefen. Das geht nicht. Der einzige Punkt, über den man als Christ nicht diskutieren kann, ist Jesus. Denn wir nennen uns ja nach ihm Christen, weil wir zu Christus gehören. Und wenn wir sagen, Jesus ist irgendwie unter ferner Liefen, dann würden wir sagen, wir haben das Fundament verlassen. Aber das ist das Einzige, wo wir sagen, darüber kann man nicht diskutieren. Alle anderen Fragen, wie ist die Welt entstanden und so weiter. Ich denke, da hat Gott sich eher dem menschlichen Sprachgebrauch angepasst. Er hat eher erst auf uns Menschen eingegangen, wie wir heute auch auf Kinder eingehen. Eben wurde ich auch begrüßt, hallo Rainer. Und dann habe ich gesagt, ich bin zwar nicht Rainer, aber heute bin ich mal der Rainer. Weil Rainer dann für das Kind, das mich begrüßt hat, ist sicherlich der Titel des Pastors. Und da muss man nicht drüber reden. Und Gott lässt sich auf die menschliche Ebene hinab, wenn er die Schöpfungsgeschichte erzählt. Erzählt er nicht Wissen, naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten. Stellt euch mal vor, er hatte damals den Leuten von Atomen und dem ganzen chemischen Aufbau der Welt erzählt. Und das würde da drin stehen, das hätte ein paar tausend Jahre keiner verstanden. Also von daher, Gott lässt sich auf die Stufe runter, wie ein Professor beispielsweise, der von der Arbeit kommt, hochgebildeter Mann, vielleicht wird er von wenigen Kollegen sogar nur verstanden, wenn der nach Hause kommt und sich zu seinem Kind beugt oder sein Kind ins Bett bringt, wird er nicht irgendwelche Vorlesungen halten, sondern wird er sich ganz normal auf Kindergeschichten einlassen, jedenfalls wenn er dazu noch in der Lage ist, und wird mit dem Kind dann so sprechen, wie man mit einem Kind spricht. Und das Kind interessiert es auch herzlich wenig, was der Papa alles weiß, sondern es weiß nur, das ist mein Papa, der hat mich lieb. Und insofern können wir sagen, das einzige Fundament, auf dem wir aufbauen sollen, ist Jesus Christus. Und alles andere, über alles andere kann man diskutieren und sprechen. Und da gibt es unterschiedliche Meinungen in ganz vielerlei Hinsicht. Das ist also das Erste, was Jesus uns sagt, dass wir auf ihn bauen sollen. Dass wir auf ihn bauen können. Ich bin damals mal nach einer Freizeit in Süddeutschland, in Österreich, bin ich mal mit einer Jugendgruppe nach Hause gefahren und dann fuhr eine ganze Weile vor uns ein Lastwagen, da stand als Werbung hinten drauf, auf diese Steine können Sie bauen. Dann habe ich die Jugendlichen erinnert und habe gesagt, guck mal, das ist das, was eigentlich von Jesus gesagt werden könnte. Auf diesen Stein könnt ihr bauen. Auf diesen Felsen könnt ihr euer Leben aufbauen. Also insofern manche Werbung, die nicht so gemeint ist, können wir trotzdem, also Werbung ist ja oft abgekupferte religiöse Sprüche und insofern können wir auch da sehen, auf diesen Stein kannst du bauen und das kann man garantieren. Das ist also das Erste, was wir uns vor Augen halten. Dann kommen wir auf den Bau zu sprechen. Jesus sagt, wer hört und tut, wer mein Wort hört und danach handelt, der gleicht einem klugen Baumeister. Paulus im 1. Korinther Kapitel 3 führt das dann so weit aus, dass er sagt, man kann auf diesen Grund, also auf Jesus Christus, verschiedene Baumaterialien aufbauen. Er führt dann an Gold, Silber, edle Steine, Holz, Stoppeln und Stroh. Das führt er dann so an und zwar sind drei wohl nicht brennbare Materialien, jedenfalls nicht so leicht schmelzbare. Und das dritte sind dann, das andere sind brennbare Materialien. Und Paulus sagt, man kann darauf bauen, man muss aufpassen, wenn das, was man aufgebaut hat, auf diesem festen Grund, der unverrückbar ist, wenn man das, was man darauf gebaut hat, wenn das eines Tages in Gottes Gericht verbrennt, dann wird man zwar gerettet werden, aber das Lebenswerk ist futsch. Und so sagt Paulus, passt auf, was ihr baut. Aus diesem Bild, das der Apostel verwendet hat, um zu zeigen, es ist wichtig, dass wir in unserem Leben uns an Jesus und seinem Wort orientieren. An diesem Beispiel sehen wir dann aber auch, dass wir Menschen vieles auch verdrehen können. Aus diesem Beispiel ist beispielsweise das Fegefeuer erwachsen. Dass man sagt, Menschen kommen, das ist ja eine katholische Lehre, Menschen kommen nach ihrem Versterben erstmal in einen Glutofen, da sollen sie durchgereinigt werden und müssen dann etliche Zeiten ausharren. In Luthers Zeit war es ja so, dass man dann erstmal mit Ablasshandel konnte man die Glühzeit, die Backzeit ein bisschen verändern und dann erst bist du fertig. Bärbel und ich, wir haben jemanden bei uns in der Gemeinde dort in Neuschow, der hat eine Ziegelei, die kennt ihr vielleicht auch, die Klinker da oben, die ostfriesischen Klinker. Und er sagte, damit ein Stein richtig gut wird, muss er eine Woche lang durch den Ofen laufen, bei über 1000 Grad. Das ist dann so ein Ofen, da werden die immer ein Stück weiter geschoben, nach einer Woche kommen sie fertig raus. So ist die Vorstellung vom Fegefeuer. Nur längere Zeiträume. Du musst lange durchlaufen, damit du erstmal so durchgeglüht wirst, damit nur noch das übrig bleibt, was auch in den Himmel kommen kann. Ich möchte mal mit Verlaut sagen, Unsinn. Aber davon sagt dieser Text überhaupt nicht. Dieser Text ist lediglich ein Bild. Kann dein Leben vor Gott bestehen? Kann das, was du tust, ist das wirklich etwas im Sinne Gottes, das, was du aufbaust? Und das Feuer ist nicht wörtlich gemeint als ein richtiges Feuer, sondern es ist nur so gemeint, wie Feuer solche Materialien verbrennt, so kann dein Leben auch, oder das, was du getan hast im Namen Jesu, kann so auch dahin schwinden, wenn es nicht klug oder in seinem Namen getan ist. Was heißt das? Wir gehen wieder zurück ein Stück zu unserem Beispiel jetzt. Jesus sagt, wer meine Worte hört und danach handelt. der gleicht einem klugen Mann. Jakobus sagt in der Bibel jedenfalls, der hat vielleicht auch noch viele Briefe an andere Leute geschrieben, aber jedenfalls in der Bibel finden wir nur einen Brief von ihm, der sagt, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein, wodurch ihr euch selber betrügen würdet. Was heißt also auf Gottes Worte angemessen zu hören? Was heißt es, auf Jesu Wort angemessen zu hören? Ich hatte das zu Pfingsten schon erwähnt, aber dachte, vielleicht habt ihr es schon wieder vergessen. Und sonst vergewissert euch, dass wenn ihr es noch einmal hört, jetzt im Rahmen meiner Weiterbildung habe ich so ein paar Gedankenanstöße dahin bekommen. In der Sprachwissenschaft gibt es den Begriff des Input und des Intake. Das sind so zwei englische Begriffe. Einmal das Aufnehmen und das wirklich in sich hineinlassen. Und ich denke, das ist etwas, das wurde mir dann, als ich das gelesen habe, das geht eigentlich für die Sprachlehre. Und zwar heißt es, Input heißt, ich höre Informationen im Unterricht und sag, ja, prima. Und Output wäre dann, ich bin in der Lage zu sagen, so und so wird ein Satz gebildet. Und Intake heißt, das, was ich höre, nehme ich in meinen Sprachgebrauch auf. Danach handle ich. Und das ist ein Unterschied. Ob ich weiß, was ich tun sollte, oder ob ich das auch tue, ob das eingebaut wird. Das Wissen zur Tat werden sollte, das können wir uns ein paar Beispiele vielleicht vorstellen. Ich weiß, dass ich im Ort 50 fahren sollte. Das weiß hoffentlich jeder, der einen Führerschein hat. Aber ich muss nach diesem Wissen handeln. Wenn ich dann plötzlich ein rotes Licht aufleuchten sehe am Straßenrand, denke ich, ich will das schwäbische Wort sagen, nicht. Aber jedenfalls denke ich so, ja, nicht so schön. Aber jedenfalls, dann werde ich nicht mich damit entschuldigen können, wenn ich dann den Brief bekomme, den berühmten mit meiner Zahlanweisung, dann werde ich nicht mich rausreden können. Ich weiß das doch. Dann sagen die, das ist nicht genug. Ich weiß doch, was ich tun sollte. Das reicht nicht. Es geht dann nicht darum, dass ich das weiß, sondern dass ich nach meinem Wissen handle. Und wenn ich nicht danach handle, nützt mir mein Wissen herzlich wenig. Dann gibt es Dinge in gesundheitlicher Hinsicht, können sich vielleicht viele sehen, viele wissen, was man machen sollte und machen es trotzdem nicht. Mir ist zum Beispiel eingefallen, als ich darüber nachdachte, ein junger Mann, ich habe eine Zeit lang so im Pflegeheim gejobbt, also in einem Heim mit behinderten Menschen dann, und ein junger Mann saß am Abendbrottisch mit einem richtig vollgepackten Teller. Ich hätte nicht so viel gegessen, weil ich ja gut schlafen möchte, und sagte zu mir mit großen Augen und großer Weisheit, abends soll man nicht zu viel essen. Und hat sich aber die Sachen reingeschaufelt. Das heißt, auch so etwas, ein bisschen kleines, amüsantes Beispiel dafür. Ich weiß, man soll nicht so viel essen, aber das Wissen und mein Tun, das sind zwei verschiedene Dinge. Und ich denke, vielleicht über solche ganz offensichtlichen Dinge mögen wir schmunzeln, aber in unserem Leben ist das ganz oft so, dass man weiß, was man tun sollte. Und das ist bei dem Fundament ja schon das Erste. Ich weiß, dass es gut wäre, so oder so zu handeln. Auch in anderen Situationen, ich weiß, wie ich tun sollte. Aber das Wichtige ist, dass wir das verinnerlichen. Und deswegen in Bezug auf das, was das Aufbauen, das Hören und Tun letztlich beinhaltet, können wir das eine Lied, das wir gerade gesungen haben, zu Herzen nehmen. Insofern, dass wir dann sagen, letztlich soll Jesus in unserem Wesen zu sehen sein. Wir sollen ihn aufnehmen in unser Wesen. Und das kommt zu dem anderen Punkt dann, den wir uns vor Augen halten sollten. Und dieser andere Punkt, jetzt hatte ich gesagt, von Input und Intake. Also es geht nicht darum, etwas zu hören und zu wissen und einfach so aufzunehmen, sondern es geht darum, es zu Herzen zu nehmen. es Gestalt werden zu lassen im eigenen Leben. Deswegen sagt Paulus ja auch an die Galater im 4. Kapitel, Vers 19, ich kämpfe darum, dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Und das hat Wesley ja auch in seinem Lied gesagt, dass das in unser Wesen geht, dass das in unser Wesen hineingeht. Und das heißt, dass wir das, was Input ist, zum Intake werden lassen. Also das heißt, dass wir das selber verinnerlichen, dass wir das für uns so in Anspruch nehmen. Und dann hängt das andere damit zusammen. Da gibt es dann Output und Outcome, heißt das. Müssen wir uns nicht unbedingt merken, die Wörter, aber es ist trotzdem wichtig. Output ist zum Beispiel, wenn ich nur Input habe, kann ich sagen, Output ist, ich bin in der Lage, das Glaubensbekenntnis aufzusagen. Hoffentlich. Ich bin in der Lage zu sagen, ja, ich glaube das alles. Ich kann etwas darüber sagen. Ich kann predigen. Das ist Output. Also Wissen wieder weitergeben. Wissen anderen sagen können. Das ist ja gerade jetzt beim Sprachunterricht so, ich mache eine Prüfung und bin dann in der Lage, Fragen richtig zu beantworten. Prima. Aber Outcome im Gegensatz zum Output kann nur zustande kommen, wenn wir Intake haben. Das heißt, wenn wir das in uns aufgenommen haben. Outcome heißt dann, ich lebe danach. Das wird in der Sprache, in Sprachenkursen so nachvollzogen, dass geschaut wird, bist du in der Lage, über dich, über andere, über bestimmte Sachen auch Deutsch zu reden? Bist du in der Lage, das anzuwenden, was du weißt? Und das sind zwei verschiedene Schuhe. Einmal Fragen zu beantworten, wie wird der Satz gebildet, was ist ein Nomen, was ist ein Verb und welche Arten von Verben gibt es. Das ist die eine Sache. Und das andere ist, diese Dinge so verinnerlicht zu haben, dass sie zu mir gehören. Dass ich in der Lage bin, mit anderen zu kommunizieren und dass ich diese Sachen im Alltag gebrauchen kann. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und beim Outcome, da heißt es letztlich, ich soll so leben, wie ein Stück weit, wie es gesagt worden ist, wie Jesus. Ich soll ihm ähnlich werden. Ich soll letztlich, mein Leben soll das widerspiegeln. Das heißt in einem Lied auch, dass wir dich widerspiegelnd erzähl unser Leben von seinem Bild. In Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf. Also wir sollen ihn widerspiegeln. Das heißt, das Wort Gottes soll nicht nur bekannt sein, es soll nicht nur in unserem Wissensbereich sein, sondern es soll bei uns Gestalt werden. Letztlich würde das heißen, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das soll bei uns in unserem Leben auch Wirklichkeit werden. Wie Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist, so möchte er auch, dass bei uns sein Wort in uns Mensch wird. Das klingt vielleicht anspruchsvoll, ist aber nachher so etwas, was, wo der Geist uns hilft, wenn wir bereit sind, das, was wir wissen, auch in unserem Leben anzuwenden, Gestalt werden zu lassen. Und dann ist es so, wie in verschiedenen Liedern gesagt wird, in Wort und Werk und allem Wesen sei Christus und sonst nichts zu lesen. Das sagt Terstegen beispielsweise zu dieser Thematik, dass wir also in unserem Leben Jesus widerspiegeln. Und das ist auch das, was ich vorhin zitiert hatte aus dem Galaterbrief, dass Christus in uns Gestalt gewinnt durch den Heiligen Geist. Das können wir nicht machen, aber das ist das, worauf wir uns einlassen können. Und wenn wir dann unser Wissen Gestalt werden lassen, dass wir mit ihm im Gespräch sind, dass wir von der Möglichkeit des Gebetes Gebrauch machen, dass wir uns mit seinem Wort auseinandersetzen, dass wir in der Bibel lesen. Und wenn wir in der Bibel lesen und manche Dinge sind da, die wir nicht verstehen, dann sagt Martin Luther, dann nimm deinen Hut, sag guten Tag und geh weiter. Also, dass du nicht, und manches vielleicht heute haben wir aber viele Möglichkeiten der Erklärung, dass wir uns mit seinem Wort auseinandersetzen, dass wir, wenn wir in der Bibel lesen, auch danach fragen, was hat das für mich für Bedeutung und vor allen Dingen auch für Konsequenzen? Und Paulus bindet dann im Römer 13, Vers 8, ist glücklicherweise auch, denke ich, Vers 8, bindet er den Sack insofern zu, dass er sagte, das ganze Gesetz wird erfüllt in einem Wort, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und letztlich kann man sagen, ist das mit diesem großen Gebot, du sollst Gott lieben, du sollst deinen Nächsten lieben und du sollst dich selbst lieben. Letztlich, wenn ich frage, muss ich jetzt 1000 Gebote beachten, dann würde ich sagen, wir Christen gehören keiner Gebotsreligion an. Es geht nicht darum, Regeln einzuhalten, wie Verkehrsregeln oder so. Es geht darum, das, was Jesus möchte, verinnerlicht zu haben und das auch zu leben. Dass andere Menschen ein Stück weit sehen, bei uns oder mit uns, durch uns, können sie Jesus begegnen. Dass sie sehen, dass sie bei uns angenommen sind, dass sie bei uns geliebt sind. Darum geht es. Also es geht letztlich nicht darum, einzelne Dinge zu erfüllen. Das wäre relativ schwierig. Ich denke, das Alte Testament hat 613 Gebote. Und ich denke, das wäre für jeden von uns eine große Herausforderung, die ganzen Gebote zu kennen. Und sie sind zum großen Teil auch überholt. Wir müssen nicht gucken, dass Milch und Fleisch getrennt wird. Und so wie es im Alten Testament, dass Klamotten, das wüsste ich gar nicht von meinen Klamotten, nicht aus zwei verschiedenen Stoffen bestehen dürfen. Alles im Alten Testament. Das wäre für uns eine ziemliche Herausforderung, wenn wir das alles halten sollten. Wir brauchen das nicht zu halten. Das Wichtige ist, dass wir uns umgestalten lassen in Jesu Liebe und dass wir Menschen, mit denen wir zu tun haben, an dieser Liebe teilhaben lassen. Deswegen ist es, denke ich, etwas Wichtiges, was wir uns vor Augen halten sollten als Christen. Das heißt, Christsein heißt nicht, ein schönes Leben zu führen. Es gibt ja immer wieder diese Verführer, oft sieht man sie in Fernsehshows, die ich nicht so gerne oder gar nicht gucke, die dann sagen, wenn du Christ bist, wirst du reich. Wenn du Christ wirst, ist jede Krankheit von dir weg. Wenn du Christ wirst, hast du keine Probleme mehr. Und wenn du Probleme hast, dann lass dich nochmal segnen und dann wird alles sich in Luft auflösen und du wirst wunderbar leben. Das sind Versprechen, die nicht einzuhalten werden und die Gott uns auch gar nicht macht. Das, was Gott uns versprochen hat als Christen, das heißt, ich will dich segnen oder ich werde dich segnen und du wirst ein Segen sein. Aber was heißt ein Segen zu sein? Das heißt nicht, dass es mir immer gut geht. Das kann manchmal auch schwierig werden. Josef, der für seine Brüder zum Segen gewesen ist, Josef hat schwere Zeiten durchlebt. Der war im Gefängnis, der ist nach Ägypten verkauft worden, ins Gefängnis gekommen und hat schwere Zeiten erlebt, musste durch Höhen und Tiefen gehen. Und trotzdem ist er für seine ganze Familie ein großer Segen gewesen. Der hat auch Zoff mit seinen Geschwistern gehabt. Der hat vieles durchmachen müssen und trotzdem ist er ein Segen gewesen. Das Volk Israel, das für die Welt auch ein Segen ist, hat auch ganz viele schwierige Zeiten durchleben müssen. Dinge, die wir uns nicht vorstellen können. Und trotzdem wird durch sie nach Gottes Wort die Welt gesegnet werden. Das heißt, Segensträger zu sein und glücklicher, erfüllter Mensch zu sein, kann manchmal zusammengehen, aber manchmal auch nicht. Und für mich, für mein Leben, mein Lebensmotto ist, ich möchte ein Segen sein für andere Menschen. Und glücklich sein gehört dann nicht unbedingt dazu. Natürlich möchte ich auch glücklich und zufrieden sein, aber das ist nachgeordnet. Das ist nachgeordnet. Jedenfalls sagt Jesus mit diesem Wort, das, was ich sage, sollt ihr verinnerlichen. Es soll euer Wesen bestimmen. Und dann kommt die dritte Gruppe oder der dritte Aspekt, der in unserem Gleichnis ja ziemlich deutlich gemacht wird, es werden Probleme kommen. Es wird Anfechtungen geben. Und zwar ist es nicht so gemeint, wenn du Christ wirst, wirst du auch Probleme haben, sondern es heißt letztlich, wir sehen, es gibt zwei verschiedene Typen. Der eine baut auf Fels, der andere auf Sand. Die Probleme treffen alle. Das heißt, egal welcher Mensch, egal ob du Christ bist oder ob du nicht Christ bist, Probleme werden dir im Leben begegnen. Das können Krankheiten sein, das können schwere Zeiten sein, das kann Orientierungslosigkeit sein, das können Depressionen sein. Natürlich, nicht jeder Mensch hat alles, aber es gibt keinen Menschen, der durch diese Welt, jedenfalls wenn er eine ganze Weile lebt, durch diese Welt geht ohne Probleme. Jeder hat seine Probleme. Und für mich ist da immer ein wichtiges Sprichwort, unter jedem Dach ein Ach. Gerade als Seelsorger hat mich das oft erfahren, dass etwas von außen ganz gesund und toll aussieht. Und wenn du dann mit den Menschen ganz offen ins Gespräch kommst, siehst du, die haben auch ihre Sorgen. Die haben auch ihre Probleme. Und nirgendwo ist es so, dass jemand sagt, ich kann glücklich sein. Wir sehen das ja immer wieder. Jetzt habe ich irgendwo gehört, eine junge Influencerin, die anderen gezeigt hat, wie gut man vegetarisch leben kann, ist dann mit 39 Jahren gestorben an Unterernährung. Und man fragt sich, warum hat sie niemand gewarnt? Also von daher sieht man, das sind Leute, die stellen sich da glücklich nach außen. Man kann ja auch schöne Videos ins Internet setzen und glücklich aussehen. Und in Wirklichkeit ist dahinter eine traurige Geschichte. Und von daher ist es wichtig, dass wir sehen, die Probleme, die uns als Christen betreffen, haben andere Menschen auch. Andere Menschen werden auch krank, wir auch. Andere Menschen bekommen Schicksalsschläge, vielleicht auch Unfall und so von Angehörigen und so, viele Zumutungen, die das Leben hat. Und hinzu kommt, das steht noch nicht in unserem Gleichnis, aber das kommt jetzt noch hinzu, dass wir auch in einer Welt leben, die immer unsicherer wird. Dass wir in einer Welt leben, wo man ehrlich sagt, auch wenn man, ich bin ein relativ nüchterner, pragmatischer Mensch und lass mich nicht schnell mit irgendwelchen Schreckensvisionen beeindrucken. Und trotzdem muss ich manchmal sagen, es ist schon beeindruckend, was uns zugemutet wird. Einerseits durch den Krieg in der Ukraine. Ich erlebe die Zumutungen ja hautnah mit, wenn ich meine Schüler dann so sehe, wie sie in Pausen im Internet recherchieren, ob sie Verwandte, die dann an manchen Punkten, von denen man in Nachrichten hört, mit denen versuchen, Internet aufzunehmen, wie sie sich Sorgen machen, ob Verwandte vielleicht persönlich umgekommen sind. Wir sehen das an vielen Menschen, die aus anderen Regionen zu uns kommen, die es dort nicht aushalten können. Viele Leute, die in Urlaub gefahren sind und jetzt erfahren haben, da findet so eine Art Fegefeuer statt in den südlichen Ländern und sagen, da fahren wir nicht mehr hin. Wir und oben im Norden hört man, die Eismassen schmelzen dahin. Eismassen, die für uns, für unsere Existenz auch notwendig sind. Und ein Kabarettist hat mal gesagt, die einen kommen aus dem Süden, weil es da zu heiß wird, die anderen, weil ihnen das Eis unter den Füßen wegschmilzt. Und wo treffen sie sich? Hier, bei uns. Also da können wir sagen, letztlich erleben wir durch Menschen, die bei uns Zuflucht suchen, erleben wir auch, dass es in unserer Welt Zumutungen gibt, die für Menschen unerträglich sind. Und deswegen sollten wir natürlich, und da kommen wir noch mal kurz zurück zu sprechen auf den mittleren Punkt des Tuns, sollten wir Menschen, die zu uns kommen, mit Liebe aufnehmen. Wir sollten Menschen, die zu uns oder bei uns Hilfe und Zuflucht suchen, nicht einfach abweisen, sondern wir sollten bereit sein, das unsere auch mit ihnen zu teilen und für sie einzusetzen. Auch etwas Wichtiges, auch ein Zeichen des Glaubens. Und von daher, Probleme haben wir genug. Und die Frage ist natürlich, hält das Fundament statt? Das Fundament hält stand. Niemand kann das Fundament aus dem Lot bringen, aber hält das, was wir darauf bauen, stand? Das, was wir an persönlichem Glauben haben? Das war Karl Heim, ein Theologe aus Tübingen, der zum Beginn des 20. Jahrhunderts gelehrt hat und von dem Einstein so gesagt hat, er sei einer der wenigen Leute gewesen, die seine Relativitätstheorie richtig verstanden haben. Also er war mit, war auch mit Leuten in vielen Fächern vertraut und im Gespräch, hat auch Naturwissenschaft und Glaube ziemlich immer wieder miteinander verglichen. Und Karl Heim hat gesagt, wenn wir etwas glauben oder unser Glaubensgebäude, das wir auf dieses Fundament aufbauen, das müssen wir auch immer mal wieder Proben aussetzen. Das heißt, Zweifel nicht wegschieben, sondern daran lassen, dass der Zweifel oder die Prüfung, man nennt es im alten Wort ja auch Anfechtung, die kommen, sind wie ein Hammer. Der kann gegen die Mauern unseres Glaubensgebäudes hämmern und der wird zeigen, was kann stehen, was wird wirklich stehen bleiben. Und Karl Heim sagte, wenn wir alle Zweifel immer wegschieben, wenn wir Probleme und Glauben gründlich trennen und nicht miteinander in Verbindung bringen, dann laufen wir Gefahr, dass zum Schluss das ganze Haus einfällt, dass es instabil ist. Und da habe ich mir dann, als ich das von ihm gelesen habe, habe ich mir angewöhnt, auch immer wieder Religionskritiker zu lesen. Zu lesen, was kann man an unserer Religion aussetzen? Und zu fragen, was kann man dazu sagen? Und ich habe zwar Freunde von früher verloren, die dann mich für ungläubig halten mittlerweile, aber ich muss sagen, das, was mich am meisten bibelkritisch gemacht hat, in dem Sinne, also bibelkritisch von früheren Fundamentalisten, ist nicht die Beschäftigung mit irgendwelchen Zweiflerliteraturen, die sind oft relativ oberflächlich, die meisten wissen gar nicht genau, was sie kritisieren, sondern die Beschäftigung mit der Bibel. Als ich das Hebräische gelesen habe, als ich den griechischen Text gelesen habe, habe ich manchmal gesehen, so wie das vereinfacht gesagt wird von den Leuten, die sagen, Gottes Wort darf nicht verändert werden, so wie das vereinfacht gesehen wird, kann man das nicht stehen lassen. Und als ich dann mal sagte, die Überlieferung beispielsweise, Jeremia, und wenn du bei Jeremia und siehst du den griechischen Text in der Septuaginta, die für einen großen Teil des Judentums als das Wort Gottes gehalten wurde, und in der hebräischen Bibel, die für einen anderen großen Teil. Das gab so diese beiden großen Blöcke, die einen waren die hebräischen Juden, die anderen waren vom hellenistischen beeinflusst, und bei Jeremia gibt es zwei völlig verschiedene Kapitel. Ich denke, ich weiß nicht, welches Kapitel, Kapitel 2 oder so. Jedenfalls, die haben völlig verschiedene Länge und auch verschiedene Aussagen. Und was ist jetzt das Richtige? Die einen sagen, das ist Gottes Wort, und die anderen sagen, das ist Gottes Wort. Sie können sich nicht einigen. Und da habe ich dann gesagt, man muss wirklich vorsichtig sein, wenn man solche Aussagen macht, was solche Sachen betrifft. Und dann hatten sich ein paar von meinen ehemaligen Schulkollegen abgewandt und wollen nichts mehr mit mir zu tun haben, weil ich jemand bin, der ihren Glauben gefährdet. Ein Glauben, der von der deutschen Bibel ausgeht. Mir hat es als Kind schon mal Sorgen gemacht, da hieß, irgendwo stand in der Bibel Unterschied und da war statt des U ein K. Und dann dachte ich, das soll die Bibel sein, die mir so hoch angepriesen wird, da ist ein Druckfehler drin. Das ist großer Grund, am Glauben zu zweifeln. Nein, von daher denke ich, was ich vorhin sagte, über solche Sachen kann man viele Fragen stellen. Die richtigen Probleme müssen wir aber an unseren Glauben ranlassen, müssen mit uns mit ihm auseinandersetzen. Ich werde ja im November werde ich mit Rainer hier einmal über die Theodizee-Frage eine Zeit haben. Das heißt, die Frage, wie lässt sich Gott, die Liebe Gottes, das Handeln Gottes mit der Welt vereinbaren, in der wir leben? Dazu kann ich euch nur herzlich einladen, deswegen mache ich jetzt ein bisschen Abkürzung und möchte nochmal zusammenfassen. Also dann würde das noch ein bisschen ausführlicher sicherlich mit meinem Kollegen zusammen im Gespräch dann behandelt werden. Das Wichtige ist, dass wir auf dem Felsen stehen, auf Jesus Christus, dass wir zu ihm gehören, dass wir auf diesem Felsen unser Leben aufbauen. Das nächste ist, dass wir genau prüfen, was wir darauf aufbauen und dass wir wissen, es geht nicht darum, Wissen soll man auch haben, aber es geht darum, dass das in uns Gestalt wird, dass wir das verinnerlichen, besonders auch die Liebe Jesu. Und es geht darum, dass wir diese Liebe anderen Menschen nicht mit Worten, sondern mit Taten entgegenbringen. Mit Worten auch natürlich, aber da ist für mich immer ein kleines, habe ich auch schon öfter erwähnt, ein Wort aus der Jesusbruderschaft Gnadenthal wichtig geworden. Lebe so, hier, rede nur, wenn du gefragt wirst, aber lebe so, dass du gefragt wirst. Nur dann sind Menschen offen, auf dich zu hören, wenn du auch entsprechend lebst. Sonst gilt der Grundsatz, den viele Eltern wissen, man kann den Kindern sagen, was man will, die machen einem doch alles nach. Also alle Dummheiten, die man selber macht, machen die Kinder auch, wenn man ihnen ein Thema sagt, das sie es nicht machen sollen. Und von daher, wichtig ist, dass wir das für uns verinnerlichen und behalten. Ich möchte mit uns beten und wir erheben uns im Gebet.